Es ist Mittwoch, der 10. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Viel zu selten taucht sie auf, aber das hat natürlich auch seine Gründe, denn sie ist viel beschäftigt. Wann immer Sie das Gefühl haben, bei der Zone, im ZDF, bei Fußball MML oder im MML Daily, Moment mal, das ist ja wirklich unerwartet viel Expertise, weil man ja so im großen Raum Fußball ganz viele Leute über Fußball reden hört und denkt, oh, das hätte ich auch noch gewusst. Und dann ist da diese eine Person, die sagt da ein paar Sachen, wo man denkt, Däubel, stimmt, das ist wirklich sehr, sehr clever. Und es war dann eigentlich fast immer Lena Kassel. Herzlich willkommen.
Ach, Micky, vielen Dank. Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wie schön, dass du da bist. Heute feiern wir übrigens einen runden Geburtstag. Der Neil Tennant von den Pet Shop Boys, der wird heute 70 Jahre alt. Lena, du bist ein paar Tage jünger als ich. Nichtsdestotrotz könntest du die Pet Shop Boys musikalisch geschrammt haben.
Das ist vollkommen richtig. Was ich mich nur gefragt habe, ist, warum nennen sie sich jetzt nicht Pet Shop Seniors? Ne? Ist natürlich eine Frage, die auf der Hand liegt. Aber du hast vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass ich ein anderer Jahrgang bin als du. Und deshalb ist mir der Name Neil Tennant das letzte Mal zu Ohren gekommen. Er hat sich mit den Swifties angelegt. Das sollte man ja eigentlich nicht tun. Es ist meistens ein gefährliches Unterfangen, denn er hat dem Guardian ein Interview gegeben. Und aufgepasst, er hat zu Taylor Swifts Musik gesagt, er fände sie enttäuschend. Das finde ich absolut großartig, weil er das so ausführte, dass er sie als Phänomen, also so wahnsinnig faszinierend fände, weil sie ja populär ist und irgendwie alles toll. Aber wenn er sich dann so ihre Platten anhöre, dann denkt er, wo sind denn da die berühmten Songs? Ne? Was ist denn Taylor Swifts Billie Jean? Also das fand ich schon sehr, sehr mutig. So ist er mir zu Ohren gekommen und er meinte dann trotzdem irgendwie, ja, er findet irgendwie die Swifties süß. Auch, dass das so generationsübergreifend funktioniert, fände er toll, aber die Musik, ne, die sei einfach enttäuschend.
Wie lustig. Aber da muss man ja zumindest zugute halten, dass sich da jemand eines älteren Jahrganges intensiv mit ihrer Musik beschäftigt hat. Das ist ja kein reines Abraunen, sondern es ist offensichtlich eine intensive Beschäftigung mit ihrem Album. Und wir wissen, die Alben von Taylor Swift, die sind nicht allzu kurz. Da sind meistens sehr lange Doppelalben. Da hat sich einer schon durchaus Mühe gemacht. Also das müssen wir ihm schon zugute halten. Und ich möchte an dieser Stelle kurz noch anfügen, weil diese Musikerin ja gerne in Bezug zueinander gesetzt werden, dass mir die Musik von Billie Eilish beispielsweise bedeutend mehr gibt als die von Taylor Swift. Also ich kann die Bemerkung von Neil Tennant rein inhaltlich durchaus nachvollziehen.
Absolut bin ich bei dir, Micky. Und trotzdem finde ich die Aussage, dass sie keinen Welthit hat oder keine berühmten Songs, wenn ich da an sowas denke wie Shake It Off, was wir alle kennen, selbst wenn du nicht Swiftie bist, dann ist es natürlich eine Argumentationslinie, die sich so nicht trägt. Geschmäcker sind verschieden, aber zu sagen, dass sie keine Welthits hätte, ist dann schon, also ich würde sagen, die Swifties über ihn würden sagen, Opa, komm, deine Zeit ist vorbei.
Zumal man auch sagen muss, dass das aus dem Munde einer Person kommt, die einen Song wie Go West so als Speerspitze des eigenen Övres bezeichnen kann, da wäre ich dann auch sehr, sehr vorsichtig. Denn das ist ja nun wirklich erwiesenermaßen einer der beschissensten Songs aller Zeiten. Und wir kommen hierzu.
Unterm Radar.
The dangers of sneezing from ejected bowels to torn windpipes. The conversation. Eine Seite, die darauf hinweist, was es eigentlich bedeutet, wenn man ein bisschen zu heftig niest. Also wir haben letztens schon einen Fall gehabt in den Nachrichten, dass jemand zu heftig genießt hat und dann einfach Teile seines Gedärms eben unten rausgeflogen sind. Dass man dann in einem relativ komplizierten Verfahren, wie bei so einer Puppe, dann einfach, wo so unten die Naht aufgeplatzt ist, einfach alles wieder reingeschoben hat. Und diese Seite hat sich dann mal intensiver damit beschäftigt und sagt, ja, sicher, das Niesen ist sehr gut, damit man aus der Nase dann Staubpartikel oder so wieder entfernt, also aus dem eigenen System. Man darf es nur nicht zu heftig machen, denn es kann dann unter anderem dazu führen, dass Lungengewebe reißt oder im allerschlimmsten Falle man sich die Luftröhre reißt. Lena, wie weit ist es bei dir schon gegangen? Du bist ein Mensch, der intensiv schreien und brüllen kann, der also durchaus über ein starkes Organ verfügt. Inwieweit hat sich das beim Niesen schon bei dir gezeigt?
Also ich muss sagen, ich gehe ja auf die 30 zu. Das bedeutet, dass ich nicht nur braune Ledersegelschuhe anfange zu tragen und auch Softshelljacken mittlerweile in meinem Schrank finde. Nein, es bedeutet auch, dass ich mittlerweile mit einer Pollenallergie zu kämpfen habe. Und dementsprechend ist mein Niesverhalten, also ich konnte es in diesem Jahr weit und breit beobachten. Es glich einer außerkörperlichen Erfahrung. Man könnte es auch als Bauchmuskeltraining bezeichnen und es gab Töne, oh ja. Es gab Töne und Geräusche, also die habe ich selbst von mir noch nicht so gehört und das heißt wirklich einiges und ich erschrecke mich fast selber immer und ich finde es ja, also das Niesverhalten, ich finde das so spannend, weil das Niesverhalten kann ja Persönlichkeiten nochmal in ein ganz neues Licht rücken. Also wenn dann so ein 100 Kilo Koloss namens Bernd so niest wie plötzlich eine 8-jährige Mathilda aus der 3. Klasse, dann hat das dann doch schon so eine neue Tragweite irgendwie.
Und ja, du hast recht.
Meine Frage ist natürlich, lieber Micky, was bist denn du für ein Niestyp? Bist du so einer so, also so ein Lauter oder bist du so ein...
Nee, ich glaube, ich bin tendenziell schon eher ein Lauter. Ich kann auch irgendwie gar nicht anders. Das ist wahrscheinlich auch da wieder der Geltungsdrang, der sich selbst im Niesen Ausdruck verleiht. Also das ist ja aber auch eine Frage des gesellschaftlichen Kontextes. Ne? Man hat einerseits den etwas verschämteren Nieser. Man muss dazu sagen, in Post-Corona-Zeiten kann man wieder ein bisschen befreiter niesen. Denn wir hatten ja bis vor nicht allzu langer Zeit Nies- und Hustscham, weil man ja doch auch immer... Ne, man war ja auch ein Stück weit dann schon Seuchenherd. Das hat sich glücklicherweise wieder ein bisschen rausgewaschen. Im privaten Umfeld kann es aber durchaus sein, dass der Nieser auch mal so ein beherzter Baustellennieser ist, der dann so durch 3 Stockwerke geht. Aber für gewöhnlich versuche ich das noch in einem gesellschaftlich verträglichen Rahmen zu halten. Was mir allerdings aufgefallen ist, wir haben ja von Karl Lauterbach alle gelernt, also niesen, ja, aber in die Armbeuge, in die Armbeuge. Das ist auch an sich eine gute Idee, dieser Podcast. Das heißt allerdings Apokalypse und Filterkaffee. Als jemand, der regelmäßig Kaffee genießt, kann ich nur davon abraten, im öffentlichen Raum in die Armbeuge zu niesen. Denn nicht selten muss man danach das Oberhemd wechseln. Denn es sieht halt einfach aus, als hätte man sich in die Armbeuge geschissen. Und das ist auch anatomisch aufregend, würde ich mal sagen.
Das ist korrekt. Wenn wir gerade schon bei der Anatomie sind, ich habe ja da eine kleine Lektüre durchaus gelesen, die Nieslektüre. Und da stolperte ich im letzten Satz über eine wahnsinnige Zahl. Nämlich eine Dame namens Yi Yang hatte einen aufgezeichneten Niesanfall, der eine Lautstärke betrug von 176 Dezibel. Also, das ist ordentlich, würde ich sagen.
Da muss man sagen, da ersetzt dir eine Chinesin, ersetzt dir einen türkischen Autokorso. Das muss man sagen. Respekt an dieser Stelle. Und wir kommen mal hierzu.
Der Trick der Woche.
Hirnrissige Aktion. Männer nutzen lebendigen Alligator, um Dosenbier zu öffnen. Darüber berichtet der Stern. Eine Männergruppe hat bei einem Bootsausflug in den USA für Empörung gesorgt. Sie lockten einen Alligator an, um das Reptil eine Getränkedose öffnen zu lassen. Es versteht sich von selbst, dass diese Männergruppe aus Florida kommt. Es ist natürlich wieder mal der Florida Man bzw. Florida Man, die Mehrzahl. Und ich habe das Video auch gesehen, ohne diese Nachricht gesehen zu haben. Ich war beeindruckt, muss ich sagen, weil die locken den Alligator an, der kommt, der macht das Maul auf, sie halten ihm die Dose hin, er schnappt zu, die Dose ist auf. Dosenstechen mit Kroko, es ist nicht im Sinne Peters, das muss man sagen. Ich würde an dieser Stelle aber schon auch nochmal zur Kenntnis geben, dass das ja auch im Sinne der eigenen Unversehrtheit jetzt nicht so wahnsinnig schlau war, sich regelmäßig eine Dose Bier öffnen zu lassen von einem Alligator. Muss man drüber nachdenken, ob man das dauerhaft so haben möchte.
Das ist korrekt. Die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, war, was hat Prinz Markus von Anhalt eigentlich noch alles an Tieren in seinem Garten? Ne? Also, habe ich mir natürlich die richtig. Frage gestellt. Ja. Natürlich könnte man das jetzt so achselzuckend und augenrollend bewerten und so irgendwie mit dem Nimbus versehen. Boys will be boys, was man dann natürlich gerne sagt. Ob das jetzt fürs Tier so geil war, mag ich zu bezweifeln, aber ich muss sagen, meine eigene Bieröffnen-Methodik, die hat sich auch im Verlauf der Zeit weiterentwickelt und ich muss sagen, ich bin erwachsener geworden, denn in meiner Jugend habe ich...
Machst du es nicht mal mit dem Auge?
Pass auf, in meiner Jugend habe ich es durchaus das ein oder andere Mal gemacht, die Flasche mit den Zähnen zu öffnen. Und das macht man natürlich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich mich ein bisschen educated und ich kann es jetzt mit einem Feuerzeug, ich kann es an der Tischkante und ich kann es auch mit einer anderen Flasche.
Die Schlagzeile des Tages.
Gipfel in Washington, Personalsorgen zum NATO-Jubiläum, das berichtet die Tagesschau. 32 Staats- und Regierungschefs treffen sich zum NATO-Gipfel. Einige wie Biden oder Macron sind angeschlagen und politisch unter Druck. Das könnte die Feierlaune zum 75. Jubiläum trüben. Ja, also die NATO ist mittlerweile 75 Jahre alt. Sie ist grundsätzlich in sehr guter Verfassung, das muss man schon sagen. Das sagt nicht auch nur die Tagesschau, das haben wir ja festgestellt. Mit Schweden und Finnland hat die Allianz zwei neue starke Mitglieder bekommen. Aber wir stellen schon fest, dass diejenigen, die da zusammenkommen, unter anderem auch Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, er ist es ja noch, aber halt eben auch Menschen wie Macron oder Joe Biden, in ganz unterschiedlichen Phasen ihres beruflichen Schaffens stehen. Und das Ganze steht natürlich nicht nur unter dem Motto 75 Jahre NATO, sondern auch gerechtere Lastenverteilung unter den Alliierten, aber sicherlich auch ganz zuvorderst die Frage, wie können wir denn die Ukraine weiter unterstützen? Wie schaust du eigentlich auf so ein Thema wie NATO? Ist es eines, so viel schicke ich dir vorweg, was mich vor ein paar Jahren gar nicht großartig interessiert hat? Das haben wir zur Kenntnis genommen, haben gesagt, ja, die gibt's halt. Aber in Friedenszeiten, die wir ja hatten, anders als die Ukraine, damals schon, war das etwas, was mich nur peripher interessiert hat. Ich blicke da jetzt anders drauf.
Geht mir genauso und vielleicht macht es da auch nochmal Sinn, auf den Kern dieses Vertrages zu blicken, ne? Und das Versprechen aller Parteien. Und das war halt damals, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen als Angriff gegen sie alle angesehen wird. Und übersetzt heißt das natürlich, einer für alle. Und alle für einen. Und ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in einer Situation, wo eine starke NATO wichtiger denn je ist. Und ich kann dir da nur beipflichten, dass es mich damals irgendwie in Zeiten, wo wir alle sehr fett geworden sind, weil wir in Friedenszeiten lebten, wenig interessiert hat, was da eigentlich mit diesem Bündnis los ist. Das sieht jetzt anders aus. Und vielleicht so ein bisschen Leichtigkeit in diese Thematik zu bringen, als du das gerade so vorgelesen hast mit Gipfel, Treffen, Jubiläum und den angeschlagenen SpitzenpolitikerInnen, hat mich so ein bisschen an das alljährliche Familientreffen an Weihnachten erinnert, ne? Also so, Opa Biden ist nicht mehr so gut zu Fuß und man weiß jetzt auch nicht so recht, ob er noch zwei zusammenhängende Sätze rausbekommt. Dann gibt's da irgendwie den Onkel Macron, der wie jedes Jahr wahnsinnig gut ausschaut. Der hat aber jetzt dummerweise zwei Liebschaften am Start und er ist verzweifelt, weil er jetzt nicht wirklich weiß, mit welcher er jetzt eine ernsthafte Beziehung eingehen soll. Und dann gibt es ja dann noch so den anderen, nicht so hübschen und eher adipösen, rechtswählenden Onkel namens Viktor Orban, der am Buffet dann irgendwie allen Leuten erzählt, was er denn für ein geiler Hecht sei. Und dann gibt es da vielleicht noch auch die etwas zu bunt angezogene und etwas zu gut gelaunte Tante namens Giorgia Meloni, die dir dann irgendwie nach so eineinhalb Flaschen Sekt erzählen möchte, dass die klassische Familie dann doch eben aus Mutter, Vater, Kind besteht. Ne? Also Horror, ich sag mal so, ich würde dem Ganzen nicht beiwohnen wollen. Und bin sehr gespannt, was da am Ende an Zwischentönen auch rauskommt. Denn das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Überschrift dieses Gipfels. All eyes on Joe, ja. Aber ich glaube, da gibt es natürlich noch ein paar Zwischentöne, die auch da sein werden.
Genau, so zwei, drei Zwischentöne würde ich gerne auch noch mal kurz anmerken. Aber weil du gerade richtigerweise sagtest, all eyes on Joe. Das ist natürlich eine Situation, der sich Joe Biden zunächst einmal unfreiwillig, aber irgendwann dann auch mutwillig ausgesetzt hat und aussetzen wird. Und zwar, dass jetzt alles, was er tut, immer nur noch auf seinen Gesundheitszustand abgeklopft wird. Und das ist ja mutmaßlich Parkinson, auch wenn man natürlich vom Weißen Haus dementiert, dass da regelmäßig ein Parkinson-Arzt vorbeischaut. Es gibt da ja auch, Ferndiagnosen verbieten sich in der Regel, zumindest was Mediziner angeht. Die sind wir nicht, deswegen bleibe ich dabei. Es wirkt natürlich alles sehr stark parkinsonös. Aber das spielt auch jetzt erstmal keine Rolle. Man beobachtet ihn und jetzt weiß man natürlich nicht, was macht er jetzt gleich. Hat er wieder einen Haspler? Lässt er beim Gehen möglicherweise einen fahren? Was passiert jetzt? Also es ist jetzt einfach alles, steht nur noch unter dem Motto, aha, da ist wieder einer, check und check und das wieder. Und frei bewegen ist für ihn natürlich überhaupt nicht mehr. Was Macron angeht, du hast es gerade schon angesprochen, das wird natürlich jetzt auch interessant. Er ist ja jetzt, je nachdem, mit welcher Koalition er es dazu zu tun bekommt, er ist natürlich jetzt eine Lame Duck oder eine, sag mal, ein Le Lame Cock, um im Bild zu bleiben. und weil du gerade Meloni ansprachst, unsere Ambiguitätstoleranz ist dieser Tage ja besonders gefordert. Du hast einerseits Meloni, die im Inland durch eine rigide Abtreibungspolitik, durch eine, nennen wir es mal sehr wohlwollend, konservative Betrachtung der Familienpolitik auf sich aufmerksam macht. Thema Migration Auf der anderen Seite ist sie eine sehr, sehr starke, verlässliche Partnerin, wenn es um das Thema Putin und die Ukraine geht. Und auf der anderen Seite hast du in Frankreich jetzt mit Mélenchon, der ja dieses Linksbündnis zunächst einmal angeführt hat, wo man sagt, super, der Rechtsruck ist gestoppt, die Linken retten jetzt im Grunde genommen Frankreich vor Le Pen. Er ist aber ein Typ, der die Hamas durchaus sympathisch findet. Er ist Antisemit, er hasst die Deutschen. Und da bist du halt auch wieder intellektuell herausgefordert, dich selber damit auseinanderzusetzen. Was will ich eigentlich? Beziehungsweise du musst die Güterabwägung machen, was du eigentlich schwerer gewichtest.
Absolut. Und das Ding ist so, dass alle ja, und du hast es ja angesprochen, so ein bisschen mit Gepäck dorthin reisen, ne? Und das kann natürlich so ein bisschen das große Ganze dann aus dem Blickfeld befördern, weil alle irgendwie ein bisschen angeschlagen da jetzt anreisen, jeder sich so ein bisschen wie auf einem Minenfeld bewegt oder wie so der Elefant im Porzellanladen. Und ich weiß nicht, ob das nicht eventuell auch der ganz, ganz große Hemmschuh dann werden kann, weil alle natürlich schon belastet dort anreisen, also alle bis auf Meloni, die scheint mir noch so einer derjenigen zu sein. Die ist super drauf. Ich sag ja, die gut gelaunte Tante, die dort wahrscheinlich jeden irgendwie in ein Gespräch verwickeln möchte, weil sie überhaupt gar nichts zu verlieren hat. Bei den anderen sieht's halt anders aus und von daher kann das zum großen Hemmschuh werden, dass dort nicht Tacheles geredet wird, weil sich alle nicht so wirklich aus ihrer Haut wagen. Allen voran natürlich Joe Biden, der ja übrigens auch angekündigt hat, glaube ich, ja am Donnerstag auch oder so morgen eine Pressekonferenz geben möchte. Das ist ja auch äußerst selten der Fall, das macht er ja nicht so gerne, weil er da natürlich nicht vom Teleprompter ablesen kann. Also wir dürfen gespannt sein, was das dann gibt, wenn er sich den offenen Fragen der JournalistInnen stellen muss.
Werbung.
Mein heutiger Partner ist ab 17. Sie kennen das ja alle, ne? Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sind nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Den stellt man vors Heim eine Bushaltestelle. Da kommt zwar nie ein Bus vorbei, aber man weiß immer, guck mal, da sitzen die, da können wir die wieder einfangen. Da sind die sicher, da belästigen sie weder ihre Umwelt noch gefährden sie sich selbst. Genauso kennt man das ja zum Beispiel auch in geschlossenen Einrichtungen. Wenn dann zum Beispiel eine sagt, oh, ich bin Sekretärin, aber sie ist eigentlich schon seit 30 Jahren in erster Linie mit erhöhtem Betreuungsbedarf, dann stellt man ihr eine Schreibmaschine, dann weiß, da setzt sie sich dahin, dann sagt die, ich bin Sekretärin, dann macht die das und dann weiß man, guck mal, da ist die immer. Und so ähnlich ist es zum Beispiel auch mit Tommy Wosch. Tommy Wosch ist bekanntermaßen Deutschlands mit Abstand unzurechnungsfähigster Moderator und Medienperson. Und weil man weiß, dass dieser Mann eigentlich besser nicht auf die Straßen Deutschlands geraten sollte und auch sonst eigentlich nicht wirklich in Kontakt mit Menschen geraten sollte, da hat ihm jetzt sein Arzt gesagt, passen Sie mal auf, Herr Wosch, machen Sie doch ab 17 diese Sendung, das machen Sie doch so gern und das machen Sie jeden Morgen ab 5 Uhr und dann nochmal jeden Nachmittag ab 17 Uhr. Ja, das machen sie zweimal am Tag. Das ist gut für sie und für alle anderen. Und so ist dann dieser Podcast entstanden. Und weil es immer noch, also es ist natürlich ganz gut, wenn man weiß, okay, der ist also von der Straße runter, der ist um 5 Uhr morgens da und um 17 Uhr muss er auch schon wieder da sein. Also kann er eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen. Aber um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dann stellen wir ihm noch seine Frau an seine Seite, also Katrin Wosch. Und die muss dann noch mal ein bisschen aufpassen, dass er keinen beißt oder irgendeinen Quatsch macht oder so. Und so ist es dann gekommen. Ab 17 kann man jeden Morgen ab 5 hören und jeden Nachmittag ab 17 Uhr. Also zweimal am Tag um 5. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Da hat Tommy Wosch was von, weil er immer beschäftigt ist. Und da haben wir alle auch was von, weil er immer beschäftigt ist. Also ab 17 mit Katrin und Tommy Wosch von Ärzten, Ärztinnen und ApothekerInnen empfohlen. Viel Spaß.
Gucken mal, wer da spricht.
Lindner und Buschmann lehnen Wiedereinführung einer Wehrpflicht ab. Das berichtet die Zeit. Bundesfinanzminister Lindner und Bundesjustizminister Buschmann haben sich in einem Brief an Verteidigungsminister Pistorius gegen sein vorgelegtes Modell für eine neue Art von Wehrdienst ausgesprochen. Demnach wäre der Aufbau der dafür benötigten Strukturen ein langwieriger und extrem kostenintensiver Prozess, der absehbar über Jahre zu weniger statt mehr Handlungsfähigkeit führen würde, heißt es in dem Schreiben, das Zeit Online vorliegt. So, und es ist auch so, dass eine neue Wehrpflicht laut Lindner und Buschmann zu erheblichen volkswirtschaftlichen Verlusten führen würde. Sie beriefen sich auf eine Kurzexpertise des IFO-Institutes. Da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, als ich hörte, die FDP ist gegen die Wehrpflicht. Denn wir wissen ja, die Liberalen, ihr politisches Tafelsilber, das ist ja der Liberalismus, das ist die Freiheit, das ist weniger Eingriff durch den Staat und weniger Verpflichtung. Und da konnte man eigentlich die Uhr nachstellen, wann immer es darum geht, eine Eroberungszielgruppe von irgendwelchen Pflichten zu befreien oder frei davon zu halten, dann schlägt die FDP natürlich zu. Und wenn es darum geht, den Kostenapparat klein zu halten, dann erst recht. Ist es eigentlich richtig? Es kann ja auch sein, dass es gut ist, was Lindner und Buschmann da sagen.
Also erstmal genau sehe ich ähnlich, dass halt so zwei Schuldenbremsen-Fanatiker wie die beiden jetzt nicht sonderlich scharf darauf sind, noch mehr Geld auszugeben. Das war jetzt irgendwie auch erwartbar und klar. Also es geht primär, glaube ich, wirklich um das Thema Geld. Und wenn man dann so ein bisschen allerdings den beschlossenen Haushalt von Lindner auch sieht und wie wenig da schlussendlich ja auch bei Pistorius Verteidigungsetat gelandet ist, nämlich kaum etwas, sagt das dann eben auch einiges über die Gewichtung aus. Und man kann natürlich die Frage in den Raum stellen, ob diese Sparmaßnahme der aktuellen Weltlage so angemessen ist. Das steht auf einem anderen Papier. Es unterstützt aber definitiv nicht die Narrative der Kriegstüchtigkeit, die wir schon gehört haben, oder der Zeitenwende. Und wenn man dann zeitgleich, habe ich jüngst ein Interview mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, gelesen, der in diesem Interview davor warnte, dass Putin 2029 auch NATO-Gebiet angreifen könnte, dann solltest du eigentlich alles dafür tun, um zumindest viele Anreize zu schaffen, damit A, du die Infrastruktur bei der Bundeswehr ausbauen kannst und damit dann B, mehr Leute für die Bundeswehr begeisterst und dann eben auch auf einer freiwilligen Basis. Für beides brauchst du Geld und das wird halt mit gutem Zureden nicht klappen. Und das ist ganz klar. Ach. Und von daher frage ich mich, wieso der Plan B ausschaut von Lindner und Co.
Ja, den gibt's wahrscheinlich gar nicht, aber da sprichst du etwas sehr Richtiges an, denn das ist ja auch sehr zeitgeistig, also die Zeitenwende auszurufen, eine vielbeachtete Rede zu halten und dann in den Folgemonaten oder Jahren festzustellen, ja, sicher, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, aber je weiter der eigentliche Event, weshalb man so eine Rede gehalten hat, in die Ferne rückt, desto mehr hat man auch wieder so Daily Business und sagt, naja, ist das jetzt so wichtig? Ist die Kriegstüchtigkeit, die Verteidigungsfähigkeit, ist das jetzt so wichtig? Das haben wir beim Klimawandel auch erlebt. Das war 2019 im Europawahlkampf das Thema. Dann rückten andere Dinge in den Vordergrund und das, was man sich auf die Fahne geschrieben hat, das rückt dann wieder so ein bisschen in den Hintergrund, weil man dann im Alltag merkt, naja gut, aber dies ist auch noch und da müssen wir auch noch Geld für ausgeben. Und ist die Bedrohung jetzt wirklich so groß, sei es das Klima oder Putin, am Ende steht man da und denkt, ach komm, das geht doch auch mit weniger. Aber meist geht's nicht mit weniger.
Ja, und es ist natürlich wahnsinnig opportunistisch, ne? Einfach nur den Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen Zeit zu folgen und dann große Reden zu schwingen, weil man dann gerade ein Momentum und eine Gefühlslage der Gesellschaft trifft. Das halte ich nicht für nachhaltig und das halte ich dann auch für scheinheilig zu einer gewissen Form. Und wir wissen alle, dass in diesem Jahr eben auch in Amerika gewählt wird und ich sag's ganz ehrlich, unsere Verteidigung nur in Richtung Amerika weiterhin auszulagern und zu sagen, ach, da wird schon nichts schieflaufen, der Trump, der wird das doch schon nicht und dann bleibt alles so hier, wie es ist, das bezweifle ich halt. Ja. Also die Lage ist leider eine andere. Würde ich es mir wünschen, dass wir nicht intensiv über Kriegstüchtigkeit und Wehrpflicht diskutieren müssen? Natürlich. Aber das ist nun mal die Realität, in der wir uns gerade befinden. Sie ist gefährlicher geworden, wir sind bedroht. Und dementsprechend sollte man lageabhängig und lageangepasst dann eben auch agieren.
Der Trick der Woche.
Belastung für Spieler steigt. Spanien-Trainer De La Fuente plädiert für Abschaffung von Verlängerung. Das berichtet die Sportschau. In der K.O.-Runde der EM24 gingen bereits einige Spiele in die Verlängerung. Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente plädiert dafür, den Modus zu überdenken. Ein Vorbild könnte die südamerikanische Copa America sein. Wir als Deutsche erinnern uns an die Verlängerung Deutschland-Spanien. Cucurella, das ist jetzt schon ein ikonisches Bild. Und die Frage, die im Raum steht, ist, hätten wir uns das alles nicht auch ersparen können, wenn wir nach 90 Minuten einfach direkt ins Elfmeterschießen gegangen wären? Und nicht zuletzt deshalb, um die Physis der Spieler zu schonen.
Erstmal sehr verständlich, dass Luis De La Fuente die Verlängerung abschaffen möchte. Gemessen an den beiden Viertelfinalpartien Frankreich gegen Portugal und England gegen Schweiz. Wer sich das angeguckt hat, der wollte sofort eigentlich zum Elfmeterschießen rübergehen. Mhm. Liebe Grüße auch an Niki, die wäre ja dann endlich mal auf ihre Kosten gekommen. Das war so dermaßen grausamer Fußball, dass man sich wirklich gewünscht hätte, dass dieses Spiel nicht 120 Minuten geht. Also absolut verständlich, dass man in der Gemengelage dieser Europameisterschaft das abschaffen möchte. Du hast natürlich einen ganz triftigen Grund und da auch mal Spaß beiseite angesprochen, warum es überhaupt zu so einem Wunsch kommt. Denn du hast ja bei der Nationalmannschaft deine absoluten Top-Spieler. Ne? Also das sind vermutlich die Spieler, die am allermeisten gespielt haben in diesem Jahr, die sehr, sehr viele Spiele absolviert haben, die natürlich Leistungsträger bei ihren Vereinen sind, vielleicht auch weit in den internationalen Wettbewerben gekommen sind. Und so ein Topspieler kommt dann manchmal auch auf über 60 Spiele, wenn er zu so einem Turnier kommt. Und das ist natürlich Wahnsinn. Dann hast du in der Premier League zum Beispiel auch keine richtige Winterpause. Dann gibt es solche Spirenzien wie die Club-WM. Dann gibt es jetzt die Champions League-Reform. Das bedeutet noch mehr Spiele zur neuen Saison. Und auch auf Verbandsebene kommen mit der Nations League und auch der Aufstockung der Teams bei solchen Turnieren auch immer mehr Spiele mit dazu. Und dann hat sich natürlich auch das Spiel an sich verändert. Es ist athletischer geworden, es ist schneller geworden, es ist physischer geworden. Und natürlich geht das alles zu Lasten der körperlichen Verfassung der Spieler. Ich bin eigentlich keine Freundin davon, in das aktive Spiel einzugreifen und da Regelanpassungen zu machen. Ich sag immer eher, ändere die Rahmenbedingungen und lass das Spiel in Ruhe. Mach halt nicht noch mehr Wettbewerbe. Fahr das Ganze dann halt runter, weil du führst natürlich damit auch eine Entwertung des eigentlichen Spiels voran. Das ist eigentlich immer etwas, was ich so ein bisschen propagiere. Ich finde den Gedanken bei Turnieren zumindest, wo du eine hohe Frequenz an Spielen hast, zu sagen, Verlängerung nur im Finale, wie es bei der Copa America ist, finde ich eine gute Idee. Ich würde jetzt nicht das generalisierend sagen, Verlängerungen abschaffen, aber in so einer Turnierform nach einer langen Saison zu sagen, nur im Halbfinale oder Finale, glaube ich, wäre sehr zuträglich, weil dann eben auch die Spieler richtig fit in diese Crunch-Time gehen. Also ich kann der Idee was abgewinnen, ja.
Wir werden uns ja nach unserer Aufnahme heute noch ein, zwei kurze Sprachnachrichten schicken, wenn das Spiel vorbei ist. Aber jetzt, wo wir noch vor dem Spiel miteinander sprechen, wir reden über die Partie Frankreich gegen Spanien. Kurzer Tipp, wie wird's laufen? Soll ich mal was vorwegschicken? Mein Tipp war zunächst Spanien, Frankreich 3-1. Und dann habe ich mich selber zur Ordnung gerufen und habe gesagt, nein, du sollst nicht das tippen, was du dir wünschst und was schön und gerecht wäre, sondern tippe das, was realistisch ist. Und das ist ja dann am Ende vermutlich so ein dreckiges 1-0 von Frankreich gegen Spanien. Absolut schmucklos und scheiße. Und wieder einmal hat sich dann die Mannschaft durchgesetzt, die nicht gut spielt, aber die über die noch besseren Individualisten verfügt und somit dann am Ende es auch ins Finale schafft. Und jetzt du.
Sehe ich ähnlich. Ich hätte mir auch ein Weiterkommen der Spanier gewünscht, um dann eben auch sagen zu können, naja, hier, wir Deutschen, ja, wir sind ja gegen den EM-Finalisten ausgeschieden. Das ist dann noch ein bisschen erträglicher und ein bisschen Balsam für unser geschundenes Herz. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Franzosen das sehr, sehr eklig gestalten werden. Sie werden sich hinten reinstellen und eben anders agieren als die Deutschen gegen Spanien, die ja durchaus auch Lücken offeriert haben, in ihrer Defensive mitspielen wollten. Da konnten die Spanier dann eben auch reinstoßen. Das wird bei Frankreich, glaube ich, anders sein. Es wird Terrorfußball à la Deschamps in allerbester Güteklasse. Befürchte ein wahnsinnig langweiliges, einseitiges Fußballspiel mit 80% Ballbesitz für die Spanier, um dann irgendwie in der Verlängerung einen genialen Moment von Kylian Mbappé zu sehen, der dann eben für das 1-0 sorgt. Ich sag mal so, du trägst gerade so schön ein Frankreich-Trikot, lieber Micky, die stehen dir fantastisch, muss ich sagen.
Ja,
und das ist wirklich das einzige Zauberhafte an der französischen Nationalmannschaft. Ihre Trikots sind nach wie vor die
schon,
schönsten,
ja,
meiner Meinung nach, schon auch seit Jahren. Wenn sie jetzt so noch Fußball spielen würden, ne, dann hätte ich ja auch gar nichts zu meckern. Dann wäre doch auch alles gut, aber so. Aber vielleicht, Micky, erklären wir für alle Leute, die MML, also Fußball-MML, vielleicht nicht gehört haben. Es gibt da den obligatorischen Kassel-MML-Jinx. Das bedeutet, ich prognostiziere ein Ergebnis und es passiert genau das Gegenteil. Also eventuell war das auch gerade einfach nur eine psychische Perfidität von mir. Und es kommt doch Spanien weiter, weil ich ja 1-0 Frankreich getippt habe.
Lena, ich grüße dich aus einer ruhigen Ecke des Stadions, was nicht so einfach ist, weil ich schreiende und feiernde spanische Fans um mich herum habe. Ist das geschehen, was wir nicht erwartet hätten? Spanien ist weiter und Frankreich ist raus und sie wurden ausnahmsweise mal nicht belohnt für ihre ultimative Vermeidung vom Fußball. Sie haben erstaunlicherweise auch ganz am Ende des Spiels nicht aufgemacht. Sie haben bis zum Schluss, also Deschamps, bis zum Schluss darauf vertraut, dass Mbappé oder irgendwer dann doch noch ein Tor macht. Aber sie wurden für ihre Art des Fußballs diesmal nicht belohnt. Und ich denke, das ist im Interesse des Spiels auch gut so. Als deutscher Fan schaut man so ein bisschen auf das Spiel und denkt, ach, weißt du, ganz ehrlich, wir hätten wahrscheinlich den einen oder den anderen schlagen können. Ich würde trotzdem sagen, die richtige Mannschaft ist weitergekommen. Die Spanier haben mehr investiert. Sie waren vor allen Dingen im Mittelfeld, finde ich, dominant. Sie haben technisch zweikampfstark agiert. Das war unterm Schluss trotzdem gut anzusehen. Und das Lamine Yamal wieder einmal bewiesen hat, warum er so hoch gehandelt wird, freut mich für ihn persönlich. Und Dani Olmo ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 120 Millionen wert und wird wahrscheinlich nach dem Turnier direkt zu Pep wechseln. Ich weiß allerdings nicht genau, wie lange er noch bei Leipzig unter Vertrag ist. Also wir wurden auf jeden Fall hier heute für vieles entlohnt, was wir während der K.O.-Phase erdulden mussten. Vor allen Dingen von französischer Seite. Ach, und außerdem habe ich in der Lounge hier gerade Ralf Möller getroffen und ich habe ihn gefragt, ob er für Rumänien ist, wegen der Farben des Trikots, das er anhatte. Aber er sagte, ich bin für Lidl da. Das sind die Farben von Lidl. Und dann war es auch in Ordnung.
Ja, da greift natürlich wieder der Claim, den Lidl ja sowieso nach außen propagiert. Lidl lohnt sich, ne? Freut mich natürlich für Ralf Möller, dass er in den Genuss eines solchen Spieles gekommen ist. Man muss ja wirklich sagen, es hat alle Erwartungen an dieses Halbfinale übertroffen. Man hat ja wirklich ein langweiliges Spiel befürchtet. So war es nicht, zumindest die erste halbe Stunde. Die Franzosen haben richtig gut mitgemacht, sind in Führung gegangen. Und dann muss man leider dazu sagen, dass Spanien wie so oft in diesem Turnier schon Moral bewiesen hat, ja. Also die beste Mannschaft des Turniers, das kann man, glaube ich, sagen, steht jetzt im Finale, der sechste Sieg im sechsten Spiel. Und dass die Spanier viel mehr sind als Schönspielerei, haben sie, glaube ich, in der Partie gegen Frankreich auch gezeigt. Also da war eine ganze Klaviatur an fußballerischem Material zu begutachten. Die Franzosen haben halt sehr viel auf Flanken gesetzt und die Spanier haben eben wesentlich mehr Variantenreichtum auf den Platz bringen können. Viel Gegenpressing, viel Tempo auf dem Flügel, viel 1-gegen-1. Du hast Dani Olmo ja schon angesprochen. Also sie sind eine sehr, sehr komplette Mannschaft. Und das hat man ja auch so gar nicht erwartet, muss ich sagen. Also auf dem Zettel der EM-Finalisten vor diesem Turnier hat man, glaube ich, kaum Spanien lesen können. Sie erinnern mich ein wenig an Italien 2021. Die hatte man ja auch nicht so richtig auf dem Zettel. Und am Ende haben sie eben das Ding gewonnen. Und ich sag mal so, die Spanier haben eben den Vize-Weltmeister von 2018 Kroatien in diesem Turnier geschlagen. Sie haben den amtierenden Europameister, da ist er ja, Italien geschlagen. Sie haben den Gastgeber Deutschland rausgehauen. Jetzt Frankreich, den Weltmeister von 2018 besiegt. Also ich glaube, das sind alles Attribute, die darauf hindeuten, wer Europameister in diesem Jahr werden kann. Und die Spanier könnten da, glaube ich, ganz weit vorne in der Verlosung sein. Sie haben mehr als ein Jahr kein Pflichtspiel mehr verloren. Sie haben nur ein Spiel überhaupt
in einem Jahr verloren, nämlich ein Freundschaftsspiel gegen Kolumbien, sind on top auch noch Nations League-Sieger geworden. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die einen Europameister dann eben auch ausmachen. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Argentinier, die ja Weltmeister geworden sind, die, glaube ich, vor dem Turnier auch 20 Spiele ungeschlagen waren. Ich glaube, das Schöne, das variablere Spiel hat sich am Ende durchgesetzt. Ein absoluter, verdienter Finaleinzug der Spanier. Gratuliere.
Das Kleingedruckte.
Nachdem Sie diese Expertise von uns gerade gehört haben, jetzt noch ein Ausblick, denn es gibt ja noch ein anderes Halbfinale und zwar in Dortmund, Niederlande gegen England, heute um 21 Uhr. Nachdem wir gerade schon über Frankreich und Spanien gesprochen haben und jetzt wissen, wie das ausgegangen ist, können wir noch mal kurz in die Kristallkugel blicken und sagen, wie wird das denn laufen? Kommt England ins Finale? Was denkst du?
Vielleicht läuft es ähnlich, ne? Also könnte ich mir einen ähnlichen Spielverlauf vorstellen. Und am Ende brilliert dann eben auch die individuelle Klasse der Engländer. Und man kann ja Southgate vorwerfen, was man möchte. Aber eine Sache hat er behoben, nämlich das Elfmeterschießen.
Ja, also, das stimmt.
Darauf kann er sich definitiv verlassen. Bisher haben sie wirklich Ast reingeschossen. Richtig, richtig gut. Und er weiß... Also seine offensive Idee ist so lange nichts und dann irgendwer da vorne wird es schon machen. Also ein individueller Glanzmoment von Bukayo Saka oder Jude Bellingham wird sich schon finden. Ich sag ja so, ne? Ich fände es ja irgendwie dann aus so einer fußballromantischen Sicht schön, wenn sie endlich einen großen Titel gewinnen würden. Ja. Mir wäre das lieber als die Franzosen, weil das wäre dann so, komm, ihr hattet 2018 euren Weltmeistertitel, jetzt Ruhe. Und bei England würde ich mich zumindest aus so einer fußballromantischen Sicht freuen. Dann haben sie ihren Titel und dann können sie endlich jetzt auch mal anfangen, wieder schön Fußball zu spielen. Weil dann haben sie jetzt den Erfolg und dann aber bitte auch wieder attraktiv.
Also ich halte das für absolut anschlussfähig, zumal mir England als Fußballnation tief in meinem Herzen immer sehr sympathisch war. Sie haben immer irgendwie auf die Fresse gekriegt seit 1966, sind immer so ein bisschen der Donald Duck, der Lucky Loser. Das wäre durchaus sympathisch und das wäre ja auch ein schönes Aufbruchssignal. Also die Labour ist jetzt wieder in charge. Es geht jetzt nach vorne und du hast dann gleichzeitig auch noch den Europameistertitel, das, obwohl du nicht mehr in der EU bist, bis auf Weiteres. Das hätte ja irgendwie auch ein schönes, das fühlt sich irgendwie, oder? Fühlt sich irgendwie gut und richtig an. Also von daher, ich drücke dir Daumen, auch wenn es der Fußball nicht in geringster Form hergibt. Das muss man auch schon ganz deutlich sagen.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Ärger in Wimbledon. Novak Djokovic legt sich mit den Zuschauern an, das berichtet die FAZ. Nach seinem Viertelfinaleinzug gegen Holger Rune beschwert sich Novak Djokovic auf kuriose Weise über die Zuschauer. Der Moderator versucht noch, den Serben zu bremsen, doch der ist nicht mehr einzufangen. Also erst hat er wohl seinen Schläger in die Hand genommen und wie eine Violine gehalten und hat darauf getan, als würde er ein Ständchen spielen. Er meinte, dass das wohl seiner Tochter Tara gegolten hätte. Und danach hat er aber, also im Anschluss an das Match, dann hat er beim Siegerinterview auf dem Platz gesagt, all den Fans, die Respekt hatten und den ganzen Abend hier geblieben sind, den danke ich von ganzem Herzen. All denjenigen, die sich entschieden hätten, ihn nicht zu respektieren, den wünschte er mehrmals eine gute Nacht. Djokovic sprach den Vokal dabei äußerst lang aus. Im Englischen klang das so, have a good night, a very good night. Also du siehst, er war angezündet. Und die Frage ist, wie finden wir das denn?
Ich mag das ja. Also ich finde...
Ja, ich auch.
Ich finde ich bin ja ein großer, großer Tennis-Geek. Es ist meine zweite große Leidenschaft neben dem Fußball. Und ich würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass Tennis der einzige Sport ist, den ich wirklich über 4 Stunden ohne Second Screen gucken kann. Also ja. Ich finde die Fallhöhe so geil, dass sich dort zwei individuelle Lebensgeschichten, so würde ich schon fast sagen, miteinander duellieren. Du hast so viele Geschichten in einem Match und das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und Novak Djokovic ist halt ein polarisierender Typ. Und das ist diesem ja eigentlich etwas ruhigerem, elitär anmutendem Sport ja eigentlich etwas verpönt. Kyrgios ist ja das andere Beispiel dazu. Und ich finde, diese Typen tun dem Sport gut. Ich mag das, dass er mit dem Publikum interagiert, was ja sonst irgendwie manchmal ja auch so ein wenig einschläfernd ist und dieses Eventpublikum irgendwie dann doch ist mit den Klatschpappen. Und ich finde, er weckt sie immer mal wieder so ein bisschen auf. Und ich finde ihn rhetorisch brillant. Ich finde ihn sympathisch in den Interviews, muss ich sagen. Klar, da gab es teilweise diese wirklich sehr fragwürdigen Äußerungen zur Corona-Impfung und so weiter und so fort. Ja, da wurde er mir auch plötzlich wahnsinnig unsympathisch und diese Heldenverehrung dann von seinem Vater mit den ganzen Pokalen,
damit ganz Jesus unangenehm. Papa Djokovic, ja.
Ja, ganz unangenehm, aber an sich finde ich ihn als polarisierenden Sportlertypen sehr angenehm. In einem eigentlich biederen Umfeld ist es ein belebendes Element und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Und man muss sagen, er ist ja jetzt sportlich auch ein wenig auf dem absteigenden Ast, muss man sagen. Hat kein gutes Jahr bis hierhin, gutes Jahr. Musste bei zahlreichen Turnieren jetzt schon aussetzen, verletzungsbedingt. Und man hat so ein bisschen Sorge, dass ihn das Ronaldo-eske erreicht. Dass er nicht weiß, wann er aufhören soll. Diese Fallhöhe gibt's schon. Bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Aber ich finde ihn gut.
Unterm Radar.
Da müssen wir noch ein Wort drüber verlieren, denn du hostest ja derzeit unter anderem auch den Podcast Playing Dirty. Und da geht es ein wenig um die dunklen Seiten des Sports, um die kriminellen Machenschaften im Sport. Und die Folge, die ich mir gerade angehört habe, da ging es um die WM 1978 in Argentinien. Ein sehr, sehr umstrittenes Turnier, das aber, glaube ich, erst in der Rückschau nochmal deutlich umstrittener ist, als es vielleicht damals der Fall war, weil vielen gar nicht mehr bewusst ist, dass das Turnier damals 1978 in Argentinien stattgefunden hat unter der Diktatur von Videla, alle Militärjunta. Es haben mehrere 10.000 Menschen ihr Leben verloren, weil sie eingesperrt, gefoltert, ermordet wurden. Und dort hat unter anderem eine deutsche Nationalmannschaft gespielt, angeführt von einem, wenn ich mich nicht irre, Kapitän Berti Vogts, der sagte, in Argentinien herrscht Ordnung. Ich habe hier keine Gefangenen, also in besser Franz Beckenbauer Manier, ich habe hier keine Gefangenen gesehen. Keiner, der hier irgendwie gefoltert wurde. Also alles tippitoppi, was mich zu einem Turnier in Deutschland bringt. Das erste seit längerer Zeit, das auf demokratischem Boden stattfindet, in einer echten Fußballnation. Und diese beiden Turniere vergleichend, mit welcher Emotion steigst du aus dieser Europameisterschaft, die sich ja so langsam in der Schlusskurve befindet, aus?
Ja, zur WM 1978 muss man noch sagen, ich glaube, das Lied der deutschen Nationalmannschaft Buenos Dias Argentina mit Udo Jürgens war wirklich das harmloseste.
Land.
War wirklich das harmloseste noch an diesem Turnier. Und im Rückspiegel muss man natürlich sagen, je mehr man über diese WM erfährt, desto klarer wird, dieses Turnier hätte damals niemals dort stattfinden dürfen. Es wurde ja auch noch fleißig geschoben.
Na, sowas.
Weil, guess what?
Ja.
Wer hat die WM gewonnen? Natürlich, Argentinien. Na, sowas, hoppala. Und gab dann wohl im Halbfinale ein 6:0 gegen Peru, wo plötzlich zahlreiche Leistungsträger bei Peru aufgehört haben, Fußball zu spielen. Im Nachgang hat man dann erfahren, dass dort sehr, sehr viel Geld geflossen sein soll und so weiter und so fort. Also auch sportlich. Nicht nur die Schmach von Córdoba, 3:2 Niederlage gegen Österreich, natürlich ikonisch. Nein, es hatte auch weitere viele fragwürdige Zwischentöne, diese Weltmeisterschaft. Aber umso schöner ist es doch, dass wir ein Turnier erlebt haben jetzt, was so langsam in die Zielgerade einbiegt, was wahnsinnig anekdotisch ist, was leicht ist. Und ich habe es ja schon jetzt das ein oder andere Mal auch betont, was dieses Turnier mit mir gemacht hat. Ich habe mich wieder so ein bisschen verliebt, nicht nur in die deutsche Nationalmannschaft, sondern eben auch in den Fußball selbst. Und ich trage nicht nur eine schwarz-rot-goldene Brille, sondern auch eine rosa-rote. Denn gemessen an dem Schwarz, also gemessen an dem sportlichen Unterfangen, es ist eine schlechte EM. Ja, also wir sehen ganz viele 0-0s.
Wir
sehen ganz wenige Tore, wir sehen ganz viele 0-0s, wir sehen wirklich fragwürdige Performances. Also rein sportlich ist das wirklich eine unterdurchschnittliche Europameisterschaft. Aber darum geht es ja eben nicht im Fußball. Es geht eben auch um die gefühlige Ebene und die wurde lange eben nicht mehr stimuliert. Die wurde lange eben strapaziert. Und von daher ist es ist es sehr, sehr schön, wieder ohne schlechtes Gewissen Fußballspiele zu konsumieren. Und ich glaube, dieses Turnier kam auch zu einer genau richtigen Zeit. Ich habe vor dieser Europameisterschaft gesagt, dass die EM so ein bisschen als Ladekabel dienen kann. Unser Akkustand war bei allen im roten Bereich, 5-10% maximal noch da. Und durch die Stadt zu schlendern, zahlreiche Spätis haben auf wirklich fragwürdigen Konstruktionen ihre Fernseher drapiert. Tausende Leute sitzen da drumherum und verfolgen die Spiele. Man kommt mit Leuten ins Gespräch. Ich habe sehr oft Deutschland-Trikots getragen, wurde auf der Straße angesprochen. Und was denkst du? Und das war irgendwie schön und toll und leicht und locker. Und ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt bald schon wieder vorbei ist.
Geht mir ähnlich. Ich bin gerade in München und hier in München hat es dann auch noch 30 Grad und es sitzen ganz viele Menschen draußen in den Biergärten. Sie haben Deutschland-Trikots an, sie haben Frankreich-Trikots an, sie haben Spanien-Trikots an. Also es ist genau dieses Turnier, das wir uns wünschen. Die Stimmung ist hervorragend. Es macht richtig Lust auf mehr, aber sind wir ehrlich, ihr hattet ja im MML Daily große Hörempfehlung, heute natürlich auch, hat darüber gesprochen, dass ja bald schon wieder die Nations League ist. Lena, machen wir uns nichts vor. Die Nations League als vermeintliche Verlängerung der Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist in etwa so, als würde man die Pizza, die man gerade eben noch an der Amalfiküste genossen hat, jetzt zu Hause in Herne, dein Herne, auf der Couch genießen von Dr. Oetker. Also das ist nun wirklich, also die These, ich gehe bei allen Thesen von ihr mit, aber dass das jetzt irgendwie uns weiter anzündet, das glaube ich nur wirklich nicht. Also da tut mir leid, Lena, ne?
Es geht doch darum, dass wir die Nationalmannschaft, die wir jetzt wieder liebgewonnen haben und in die wir uns verliebt haben, dass sie nicht komplett jetzt wieder weg ist. Also dass es jetzt wieder so eine Trennung gibt, sondern dass man sich irgendwie doch nochmal wieder sieht zum zweiten Date. Und auch wenn das zweite Date dann vielleicht nicht so geil ist wie das erste, man halt nicht zum Vier-Sterne-Italiener geht, sondern vielleicht nur den mit den Zweien, man trifft sich ja trotzdem.
Du hast jetzt ein Date mit Mike Nöcker im MML Daily. Große Hörempfehlung, hab's gerade schon gesagt. Für den Moment danke ich dir ganz herzlich, liebe Lena. Das ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen und immer wieder einmal coram publico festzustellen, dass du eben nicht nur Ahnung von Fußball hast. Übrigens hast du gerade gesagt, dass du auf die 30 zugehst. Einer hat die 30 gerade eben erreicht. Da möchte ich noch ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Die liebe Lorena Ray, unser deutsches Topmodel, die hübscheste und gleichermaßen netteste und lustigste. Ich sag nur Mailand, Paris, Diepholz in der Nordheide. Ganz liebe Grüße von unserer Seite aus. Und dir, liebe Lena, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Es ist immer schön, Zeit mit dir zu verbringen. Bin ein großer Fan, aber das weißt du ja.
Geht mir genauso. Auf bald, lieber Micky.
Auf bald. Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.